Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker.
Andreas, immer noch der Oldie.
Und Sebastian, der Musiker.
Und wir begrüßen unsere 21. Folge wieder einmal im digitalen Rahmen, heute verbunden und heute auch wieder ohne Gast. Und ja, wir sehen uns über Kamera, wie schon die letzten paar Male. Ist immer was Besonderes, immer was,
was Lustiges. Was schlimm also, genug ist, dass wir uns sehen über Kamera. Ja. Wobei, Christoph, dich sieht man gerade nicht. Du bist hier nach diesem Spucklärm sonst. Ah, hallo. Schade, dass man das jetzt nicht sehen kann.
Ja, das ist hier unser Mikrofon-Setting ist natürlich sehr, wie sagt man, elaboriert.
Im Endeffekt das, was du da gerade hast. Ich kann ja mal ein Bild auf Instagram posten. Das ist ja nur dazu da, dass wir die anderen Sachen abschirmen. Eigentlich bräuchtest du nur dieses Popschutzding, was ich hier vorne dran habe. Das wollte ich eigentlich auch von dir haben, als ich das gestern geholt habe. Du hast mir aber das ganze Ding gebracht.
Hä, aber ich dachte, das ist doch auch so nach hinten abgeschüttet wie so Eierkartons.
Ja,
aber
da ist ja immer mal nicht.
Also Sebastian, du musst unbedingt das Bild danach war. Das kann sich kein Mensch vorstellen, der das jetzt nicht sieht.
Ja, ich glaube, besser wäre das.
Aber
bei der Folge
halten wir das mit. Mein Ton halt doch aber dann auch so von der Wand ab, wenn das Ding nicht da ist, oder? Das schützt mich doch davor.
Christoph, im Übrigen, wenn du jetzt in den Flur gehst, kann ich da winken. Ich kann direkt, habe jetzt direkt den Blick in den Flur. Aber tut, glaube ich, auch nichts zur Sache. So, also,
ich glaub,
auf geht's,
Männer. Das führt zu nichts. Wie immer gibt es heute drei Alben von uns. Wir wollen beginnen. Ja, das wusst ihr ja auch, nachdem müsst ihr ja nur hören. Es geht los mit unserer Überraschung. Die kam vom Sebastian von der Band Kaleo mit dem Album AB. Danach geht es weiter mit Taylor Swift und dem Album Evermore, die Neuerscheinung aus dem Jahr 2020. Und last but auf jeden Fall not least, schließen wir mit dem Album 4 in der Expanded-Version von Foreigner aus dem Jahr 1981. Also drei...
Gestern sozusagen.
Wie gestern? Achso, 1981. Ja gut. ja gut, wie gesagt, wollen wir beginnen mit der Überraschung der Woche, mit Kaleo. Wir gehen nach Island. Sebastian, möchtest du dein Album einleiten?
Ja, sehr gerne doch. Ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, die Mitglieder sind alles Isländer, Jökull Júlíusson, David Antonsson, Daniel Kristjánsson und Rubin Pollock. Und ich finde, machen nicht so Island-typische Musik. Wir hatten ja schon mal mit Sigur Rós isländische Gäste quasi, die wir hier vorgestellt haben. Und da ist Kaleo doch schon ein krasses Gegenteil dazu. Die haben sich schon in der Grundschule quasi kennengelernt, zumindest drei der Bandmitglieder, und haben dann auch schon früh angefangen, Musik zusammen zu machen. Und dann kam noch Rubin Pollock im Endeffekt dazu für die Endbesetzung sozusagen der Band, die auch bisher so geblieben ist. Der Name Kaleo setzt sich aus so zwei hawaiianischen Wörtern irgendwie zusammen und bedeutet so viel wie der Klang oder die Stimme. Und in einem Interview wurden sie schon mal gefragt, ob es denn eine Verbindung zu Hawaii gibt. Und dann haben sie gesagt, eigentlich nicht, außer dass Daniel dort gezeugt wurde. Und das hat er auch bestätigt. Also das ist wohl war wohl ein Urlaub. das Album wurde produziert von Jacquire King, der bekannt ist unter anderem durch die Kings of Leon oder auch James Bay. Auf jeden Fall dreimal schon den Grammy gewonnen. Und noch kurze zwei Facts zu der Band habe ich rausgefunden, nämlich 2017 war die Band Vorband für die Rolling Stones in Österreich, was ja schon mal ein Erfolg ist, würde ich mal behaupten. Und 2015 haben sie auch von Mick Jagger und Martin Scorsese einen Anruf bekommen, dass sie einen der Titelsongs für die neue Serie Vinyl schreiben sollten. Das ist wohl irgendwie eine HBO-Serie, die kenne ich jetzt selber nicht, aber so als Titelsong für eine Serie zu sein, ist ja auch schon mal nicht so verkehrt. Genau, 10 Lieder auf dem Album. Christoph, du kanntest es, glaube ich, schon. Wir haben sie auch schon mal live gesehen bei Rock am Ring. Mhm. Aber für dich war es vermutlich was Neues, schätze ich mal.
Absolut was Neues.
Wie hat es euch gefallen?
Ich bleibe einfach mal dabei. Ich war sehr positiv überrascht am Anfang, habe dann aber so leicht das Gefühl gehabt, dass es in der zweiten Hälfte in eine andere Richtung gedreht ist, musikalisch. Insoweit war ich von der ersten Hälfte mehr ein Fan und war begeisterter. Wobei die zweite Hälfte nicht schlecht war, sondern ich habe da ein bisschen mehr so die ersten zwei, drei Lieder, die Richtung erwartet. Und war so ein bisschen überrascht, dass die Band sich so gewandelt hat auf einer Scheibe.
Hervorragend, das ist doch wieder die perfekte Ausgangssituation, weil mir ging es exakt umgekehrt. Ich fand die zweite Hälfte vom Album deutlich besser als die erste, war von der ersten sogar ein ganzes Stück weit enttäuscht. Also ich hatte die von Rock am Ring auch ganz gut in Erinnerung, als eine kraftvolle, moderne, rockige Band und war dann hier beim Hören, die Gründe dafür können wir wahrscheinlich, also ich glaube bei 10 Liedern macht es vielleicht wieder Sinn, echt Lied für Lied durchzugehen, dann vielleicht auch nochmal später im Einzelnen erörtern, aber so das mein Hauptproblem, um das mal ein bisschen zu überschreiben, war, dass mir das Ganze irgendwie zu, halt gerade in der ersten Hälfte, zu konstruiert vorkam. Also das war so unauthentisch irgendwie. Das klang irgendwie wie eine Band, die auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie einen gewissen Stil zu erzeugen, der irgendwie gar nicht so richtig ihr eigenes ist. Also für mich klang es so ein bisschen ja, konstruiert und wie, fast wie so ein Abklatsch von Musik, der gar nicht von der Band selbst kommt.
Ja, also ich kann beide Standpunkte von euch nachvollziehen. Dieser Bruch im Album, der ist natürlich ganz klar zu erkennen. Und jetzt das, was der Christoph sagt, das hat natürlich schon durchaus auch seine Berechtigung. Also das ist schon sehr, es ist halt eben dieses arg rockige, aber so ein bisschen zu aufgesetzt schon fast irgendwie, ne?
Ja, so wie für so Stadionkonzerte konstruiert. Ja, so konstruiert ist immer wieder das Wort, auf das ich zurückkomme. Also so sehr gewollt und gar nicht so natürlich und authentisch, habe ich das Gefühl. Und das habe ich in der zweiten Hälfte bei mehreren Liedern dann wieder das Gefühl, wo ich denke, so klingt die Band irgendwie wirklich eher.
Da sieht man, dass sich das Gehör anscheinend mit dem Alter verändert. Also ich bleibe dabei. Mir hat der Anfang besser gefallen. Ich fand auch gar nicht konstruiert. Gerade das erste Lied fand ich überhaupt nicht konstruiert. Das war richtig ehrlicher, knorzischer, geilischer Hammerrock.
Geilischer Hammerrock.
Geilischer.
Aber die Frage ist halt, weil du sagst eben, ehrlich, das bedeutet dann, dass für dich dann ab Lied 6 ungefähr, drei. Ist es dann nicht mehr ehrlich.
4. Ja.
Okay.
Ich glaube, im Herzen wurde die genau die Musikmacher, die bei No Good, erster Titel, rüberkommt.
Ja, also ich würde sagen, wir steigen.
Kannst du leider nicht fragen, weil ich kein Isländisch kann.
Langsam ein in die Songbesprechung. Ich habe bei No Good nämlich auch, dass es so ein richtiger rotziger Rockstart ist. Alles irgendwie so ein bisschen macho-mäßig. Und was ich den ersten Teil vom Album immer nicht aus dem Bild bekommen habe, waren so irgendwie Lederjacken, Cowboy-Stiefel, Cowboy-Hüte und irgendwie so in so einem Saloon irgendwie so die Musik. Also dieses Western-Feeling
so. Aber knurrig, knorzige Stimme, also die Stimme bei dem Song, also richtig, richtig genial und passt voll auch zu der Musik. Darum war ich also begeistert, mit voller Elan in die weiteren Stücke eingestiegen. Ich meine, die Stimme ist die gleiche, ne, klar. an dem ersten Titel habe ich aber auch nicht geglaubt, dass das eine isländische Band ist.
Ja,
da habe ich mal schwer getan. Wobei ich glaube, so die ist ja oft so, dass die nordisch aufgewachsenen Menschen, die Wikinger richtig gutes Englisch sprechen. Gefühlt für mich als Nicht-Native-Speaker im englischen Bereich. Also von daher ist, wenn man es jetzt nur so gehört hätte und hätte den Hintergrund nicht gehabt, nichts gelesen, nichts gesehen und sie auch nicht kennt, hätte ich niemals gedacht, dass das keine US-amerikanische Band ist.
Was ich auch fand, was du eben gesagt hast. Nee, es geht gar nicht, zerreißen. Aber ich fand, du hast was sehr Passendes gesagt oder was Richtiges, was mir genauso ging. Die Stimme passt sehr, sehr gut zur Musik. Also die Gesangsstimme absolut passend, absolut, fügt sich da nahtlos ein. Für mich aber auch dann im gleichen Atemzug hat die Stimme irgendwie wenig Wiedererkennungswert. Also so klingt irgendwie, finde ich, jeder zweite, dritte so Rocksänger, der in die Richtung Musik macht.
Ja, das auf jeden Fall, also diese Art der Musik, dieses, ich weiß gar nicht, ist so Rock, Blues, Rock, keine Ahnung, wie man die Blues-Rock bezeichnet, aber das ist so diese typische, diese typische Leadsänger-Stimme davon irgendwie. Aber auch
hat,
was bei...
Hat,
ja, du?
Ne, sag du, sag du.
Ich wollte aber jetzt zum nächsten Lied weitergehen, deswegen mach du erst noch.
Ah, okay, dann mach ich kurz. Ich fand auch, dann ist in der Mitte von dem Lied so ein Mitklatschteil irgendwie vorgesehen, der halt auch wieder für mich dieses konstruierte Element aufweist, wo ich mir so denke, okay, das ist da ganz bewusst auch in das Lied eingefügt, weil es auf dem Konzert ganz
gut Element, oder?
Benutzt werden kann. Ja, genau, das fünfte oder sogar das sechste Element. Und das war dann sowas, wo mich dann da so wieder ein bisschen gleich am Anfang so ein bisschen stutzig gemacht hat. Aber was auch beim ersten Lied direkt aufgefallen ist und was dann vielleicht auch bei mir so ein bisschen das Problem ist, weil die Messlatte dann vielleicht auch zu hoch liegt oder lag, ich hatte direkt einen Vergleich gezogen zu einer Band, die ich sehr, sehr, sehr gern mag und die auch Black irgendwie Keys. In einem ähnlichen Soundelement, ja genau, die Black Keys. Also für mich klingt es einfach wie eine viel schlechtere Version von den Black Keys. Und auch wenn die Musik an sich vielleicht gar nicht so schlecht ist, für mich ist sie immer nur zweite Liga hinter den Black Keys.
Ja, weil es eben auch sehr dran angelehnt ist, glaube ich auch. Einflüsse haben die auch schon, wurden sie gefragt, was so Einflüsse sind. Und da war es, ja, Old Blues Music, Classic Rock and Soulful Music, such as Robert Johnson, Led Zeppelin, The Beatles, Ray Charles, Jeff Buckley and many more. Also offenbar auch verschiedenste Einflüsse. Aber auch bluesig, aber im zweiten Lied, jetzt kommen wir nämlich dazu, habe ich auch so ein bisschen, Country-mäßig irgendwie was rausgehört und habe dann auch dazu geschrieben, dass ich da auch wieder so dieses, ich habe es als Steppen-Feeling bezeichnet, eben so Saloon-mäßig, dass die da mit diesen Cowboy-Stiefeln da so durchwatscheln und das kommt beim zweiten Lied, was übrigens diesmal wirklich ein Werbungslied, glaube ich, für ein Handyhersteller oder sowas war. Also das ist,
ich kenne das Lied, also ich war total überrascht, dass ich das kannte, also schon mal gehört habe.
Ja, und ich sage ja aber oft bei Liedern, das könnte so ein Werbungslied sein, aber das weiß ich hundertprozentig, dass es eins war von, was es jetzt war, weiß ich auch nicht, aber es war
definitiv. Also, aber ihr kennt es auch, ne? Also ihr habt es irgendwo gehört,
ja, oder? Also durch die
oder Werbung. Schon was eingebildet.
Durch die Werbung und dann halt, das ist dann so das Lied, wo alle drauf warten bei
Rock am
Ring oder so.
Also da ist die Stimme auch sehr, sehr gut noch und rau. Sorry, du?
Radio.
Nee, alles gut. Radio, war ein Radiolied. Radio.
Auch da habe ich jetzt aber schon notiert, hat leider nichts mehr mit dem ersten Titel zu tun. Also da war schon der erste Bruch drin. Aber ich habe eine große Dynamik, eine große Steigerung in diesem Song wahrgenommen und habe sofort an dich, Christoph, gedacht. Das müsste dir ja ganz sehr gut runtergelaufen sein.
Ja, habe ich tatsächlich auch so notiert, dass da eine Dynamik drin ist. Einerseits ein bisschen was Schwermütiges, was Ruhiges, Klavier ist mit drin, die Gitarre ist zwischendrin auch mal ein bisschen markanter zu hören. Hat mich auch ein bisschen an Imagine Dragons erinnert an der Stelle und tatsächlich auch ein Lied, was mir besser gefallen hat vom Album insgesamt.
Ja, und bei Lied Nummer 3 gibt es ja scheinbar auch schon den ersten Bruch. Also nicht scheinbar, sondern gibt es auf jeden Fall. Aber Papa hat ja da schon gesagt, dass es ab da für ihn einen größeren Bruch wohl gibt. Lustig, weil Broken Bones hat ja noch mehr mit einem Bruch zu tun. Weil es eine ungewollt gute Überleitung.
Absolut.
Ja, und das klingt dann eben nochmal komplett anders irgendwie wie die ersten beiden Lieder. Sehr folkig. Ich habe mal geguckt, die Musikrichtung nennt sich Bluegrass, glaube ich, wo da gemacht wird. Mit so ein bisschen A cappella.
Was du wieder denkst, Christoph, das ist zwar krass, aber das ist was anderes.
Gesinge und so. Und da stelle ich mir vor.
Gesinge! Also das ist jetzt wieder sehr abwertend.
Da gab es einmal auf dem Maifeld-Derby die Band The Dead South und die hatten so Amish-People-Hüter auf irgendwie und so stelle ich mir da auch die Band vor, wenn sie das singen.
Also das ist ja so ein Lied aus Sicht eines Sklaven, habe ich da rausbekommen. Und ich habe so die Baumwollfelder mit der Sklave drauf vor mir gesehen bei dem Lied. Und mir ist dann, ich habe alles überlegt und dann ist mir gekommen, was mich extrem erinnert hat. Und zwar Swing Low, Swing Chariot. Swing Low, Sweet Chariot. Kennt ihr, oder?
Nee, natürlich nicht.
Natürlich. Swing Low. Gut, okay. Nachschlage, Nachhöre. Genau. Und was ich total extrem vermisst habe, war ein Banjo.
Da ja, das hätte noch
absoluten Banjo reingemusst.
Gehört bei diesem Bluegrass eigentlich, glaube ich, auch standardmäßig dazu.
Das haben sie gerade verlegt gehabt.
Ja, haben sie wahrscheinlich nicht gefunden oder so. Lied Nummer 4, Glasshouse.
Halt, ich habe doch noch gar nichts sagen dürfen.
Ja, dann sag du noch was. Ich will nur ein bisschen vorantreiben, damit wir nicht so ewig für die einzelnen Alben brauchen.
Okay. Na gut, ich wollte nur noch mal sagen, dass es mich für mich irgendwie so True Detective-Vibes hatte von der ersten Staffel. Weißt du, ob die einer von euch gesehen hatte? Aber, ja, aber da hat mich irgendwie dran erinnert.
Ah, okay. Keine Ahnung, was du sprichst.
Naja, die hat halt sehr besondere oder sehr, ja, markante Vibes irgendwie versprüht. Und da hat das Lied auch irgendwie sehr gut dazu gepasst für mich. Und das war mir auch ein Lied, wo mir wieder so ein bisschen ein Dorn im Auge war, weil es sehr generisch angehört hat. Und es hat mich auch so ein bisschen an Rag & Bone Man erinnert, der ja auch irgendwie so was Konstruiertes immer für mich hat.
So extrem kritisch heute.
Ja, also heute ist er, da muss man aufpassen. Heute ist er gefährlich. Lied Nummer 4, Glass House. Am Anfang musste ich direkt an die Hives denken, von der Art her. Und dann ist es so, ich habe es als Rockabilly bezeichnet, ist es aber glaube ich nicht, aber so die... Ja, eben so diese The Hives oder auch Franz Ferdinand, glaube ich, auch so die, in die Richtung geht es so bei denen. Bei
dem moderner Lied. Rhythm and Blues, aber mit einer guten Portion Rotz, habe ich mir notiert. Läuft, also es läuft ja jemand im Diner und draußen stehen alte Chevys im Staub. Natürlich trage die alle Levi's und Cowboy-Hüte und ich bin überzeugt, Boss Hoss müsste diesen Titel lieben. Jetzt habe ich aber alles rausgehauen, was ich da aufgeschrieben habe.
Ja, aber das trifft, glaube ich, auch schon den Nagel auf den
Kopf. Ein Kontrabass könnte ich mir vorstellen, dass da live einer mit so einem riesen schwarzen, angekaute Kontrabass das spielt. Also ihr wisst, was ich meine, so ein riesen Teil.
Ja, na klar. Ja, auf jeden Fall. Hat aber auch schon fast wieder so ein bisschen was Partybandhaftes. Also Seppi, mit den Hives hast du es, glaube ich, schon ganz gut auch umrissen. Um es noch ein bisschen negativer zu formulieren, weil man heute, oder ich bin heute der Kritische, hat auch ein bisschen was von Hermes Hausband in Ansätzen.
Christoph der Kritische.
Es geht weiter mit Hot Blood, der letzten rockigen Nummer, glaube ich, auf dem auf dem Album. Da habe ich aufgeschrieben, ich weiß zwar nicht mehr genau, was ich damit meinte, weil ich das Lied jetzt nicht mehr so genau im Ohr habe, aber dass am Ende nach dem Break, dass es da überragend ist. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war, aber hat mir offensichtlich
weil es fertig war, klar.
Nee.
Ach so,
innerhalb vom Lied kommt ein Break. Ja.
Ich habe sehr schon gemerkt, dass das vielleicht ein anderes Break. Lied war. Die hat vielleicht die Nummer 6 gut gemacht.
Also auch, aber nee.
Also drei Bemerkungen zu dem Lied. Schwer zu glauben, dass es keine Amerikaner sind. Klingt so sehr nach Amerika. Aber nicht New York, sondern klar Landmusik. Also draußen, ganz weit draußen. Und ein brutaler Stoppschluss. Also das ist mir aufgefallen, so exakt auf den Punkt aufzuhören, hört man selten.
Stoppschluss klingt auch irgendwie wie so ein mechanisches Teil für die Heizung. Uns ist heute bei der Heizung der Drehknopf abgebrochen und wir haben den dann heute Morgen...
Und 6000 Liter Wasser habe ich ergossen.
Nee, das ist nur dieser Drehknopf. Also
Thermostat ist der Fachausdruck.
Mhm, die war quasi durchgehend auf 5 dann und hat übelst rausgebollert. Und dann haben wir es aber irgendwie wieder beheben können, ohne dass wir dich
rufen. Darum sitzt schon im freien Oberkörper vom Mikro.
Wir haben aber ein Bild, wo er nicht im freien Oberkörper, deswegen leider. Aber können wir ja vielleicht noch nachreichen.
Aber also Lied Nummer 5, Hot Blood, ist für mich eins der besten Lieder aus der ersten Hälfte auf jeden Fall. Hat für mich wieder was Natürlicheres, fast schon poppig und eingängig dann auch teilweise. Schönes Gitarrensolo dabei, das hat mir dann doch wirklich gut gefallen, um auch mal ein bisschen was Positives zu sagen. Das
ist doch schön. Und dann kommt eben jetzt der zweite Teil des Albums, der auch deutlich merklich anders ist. All the Pretty Girls, was so die erste Ballade, der erste ruhige Song auf dem Lied ist. Und da ist mir direkt aufgefallen, dass der Gesang eindeutig inspiriert ist von Bon Iver, wie ich gelernt habe, dass er heißt, nicht Bon Iver. Ist insgesamt eben sehr, sehr still, das Lied, sage ich mal. Aber war, glaube ich, auch ein großer Erfolg für die Band selbst. Also ich glaube, das war so der erste, mit dem sie richtig groß rausgekommen sind auch.
Meine Notiz, Country können sie auch. Ich mag kein Falsett, bei ihm zumindest als Sänger nicht. Das war's.
Mir hat die Kopfstimme ganz gut gefallen. Also das hat mir hier an der Stelle auch wieder gut gefallen, das Lied. War ein schöner Bruch und ein anderer Wechsel. Hat mir wirklich, auch wirklich ganz gut gefallen. Seppi, weißt du, welche Künstler ich da noch rausgehört habe, vielleicht bei dem Lied?
Nee.
Welche Referenz hier bei mir steht?
Nee.
City in Color.
Ah ja. Ja doch.
Der gute Dallas Green.
Das kommt hin, ja. Das hat auch was davon, das stimmt, ja. Lied Nummer 7, Automobil. Da finde ich, hat mal gut dieses Roadtrip-Feeling ist da gut rübergekommen.
Mega.
Und wir drei haben es ja schon erlebt. Ich glaube, wenn wir das Lied in Amerika damals gehört hätten, das hätte einfach sich gut auf die Reise eingefügt. Da, wenn man
hab ich auch aufgeschrieben.
Nach San Francisco
fährt oder so. Das ist doch mal ein Grund, oder?
Da können wir nochmal hin, ja.
Ja.
einfach nur um das Lied zu hören.
Also vor allem die Textzeile dann, ich denke, ich könnte Platz für eine Flasche Rum machen. Können wir dann vielleicht auch irgendwie adaptieren.
Bestimmt kriegen wir bestimmt irgendwie rein. Jetzt kann man ja wieder in die USA, nachdem da die Führungskraft gewechselt hat.
Führungskraft, der Oberteamleiter oder wie?
Genau.
Okay. Also grooviger Folk-Country-Bereich hat mir wieder besser gefallen ein bisschen. Ich fand dieses pfeifende Ende ganz spannend und da war eine Steel-Gitarre dabei, oder?
Bestimmt.
Fachmann.
Wenn du das hörst, ja. Dann sage ich natürlich, dass ich das auch natürlich klar rausgehört
habe. Wahrscheinlich war was komplett anderes, aber ist egal. Jedenfalls, ich fand, das könnte eine Steel-Gitarre sein.
Vielleicht war das Banjo, was sie dann falsch gespielt haben oder so.
Ah, falsch rum kalte. Ja, das kann sein.
Also positiv habe ich hier bei dem Lied wieder stehen, wie schon erwähnt, es ist ein cooles Roadtrip-Lied, was man auch auf einer längeren Autofahrt durch die Wüste Arizonas hören kann. Negativ, aber was heißt negativ? Also so ein bisschen vielleicht despektierlich klingend, hat es mich auch ein bisschen an Stefan Raab erinnert. Also hat auch so Maschendrahtzaun-Feelings gehabt.
Aber weil Maschendrahtzaun halt einfach auch in dem Stil, also ist halt die Stilrichtung, wo so klingt, da klingt halt alles wie Maschendrahtzaun.
Steel-Drum-Richtung.
Lied Nummer 8, War i Wankla Skogi, würde ich sagen, spricht man es aus. Zusätzlich ist das Ganze ein Cover, nämlich von dem bekannten Sänger Vilhjálmur Vilhjálmsson, der einer der bekanntesten Sänger in Island scheinbar ist. Schönes Lied, aber man versteht halt nichts, habe ich aufgeschrieben.
Also man kann den Wald besuchen in Island, den Wankla Skogur. Muss also ein tatsächlich existierender Wald sein und Frühling in diesem Wald besingt das Ganze. Schöne Ballade, ich finde dieses Isländisch bringt die Stimme nochmal sehr gut zur Geltung und die Streicher ab Minute 2 geben dem Ganze noch mehr Tiefe und Bedeutung, also ein wunderschöner Titel.
War für mich wie prädestiniert dafür, beim nächsten Eurovision Song Contest der Titel von Island zu sein. Also es hat sowas richtig ESC-mäßiges gehabt. Aber nicht negativ gemeint, sondern kann ich mir da irgendwie ganz gut vorstellen und dass man damit auch das Land irgendwie repräsentiert und wäre, glaube ich, auch ganz erfolgreich gewesen an der Stelle.
Ein bisschen Wacklas Kogi.
Mit Save Yourself, der vorletzte Song, ist mir jetzt nichts so sonderlich. Ich habe einfach nur aufgeschrieben, dass es nochmal ein ruhigerer Song ist. War jetzt irgendwie nichts Besonderes mehr irgendwie. Also war jetzt kein, nicht besonders rausgestochen, nicht negativ, nicht positiv aufgefallen, sondern einfach so, hätte es nicht gebraucht, glaube ich, insgesamt.
Das sehe ich anders, aber da kommen wir später noch zu.
Originalzitat Andreas Lenz. Interessant, wie ruhig das jetzt geworden ist. Erinnert mich sehr an Ray Garvey, aber nach knapp 3 Minuten wachen Kaleo wieder auf.
Ja, also ich fand auch spannend oder irgendwie, ich hatte das damals gehört, als wir die bei Rock am Ring gesehen hatten, und hatte das nicht so in Erinnerung, dass es so extrem ruhig wird, das ganze Album so.
Nee.
Und dass es so unterschiedlich auch ist, die ersten Lieder, weil ich habe gedacht, es geht alles so, es ballert alles so direkt rein wie die ersten paar Lieder. Mit I Can't Go On Without You beenden sie das ganze Lied. Das ganze Album, ich habe schon wieder ein Lied gesagt, was ist denn da los?
Konzentration!
Ja, echt. Ja, es ist wieder so ein klassisches Abschlusslied von einem Album, finde ich, wo am Ende wieder sehr groß wird, die Streicher mit dabei.
Einspruch.
Doch, es wird groß und es ist ein Abschlusslied.
Nicht schlecht, aber fürs Ende hätte ich mehr Bums erwartet, steht bei mir. Also Also das erste und das letzte, ich glaube, eine größere Bandbreite kann man gar nicht aufzeigen. Und ich war wirklich enttäuscht. Und die Streicher ab Minute 4, also ich fand es echt überzogen. Hab mir aber notiert, es hätte eine Tuba gut reingepasst. Tuba. Also vielleicht von Lapras Banda nochmal so inspiriert. ansonsten tatsächlich, ich fand es schade, so aufzuhören.
Ja, so, also so ich fand es eigentlich ganz schön so als Abschlusslied, weil ich meine, es war halt ruhig vorher schon und dann dementsprechend fand ich es eigentlich ganz, ganz passend. Oh. Christoph, du noch Meinungen?
Nö.
Nichts mehr. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Favoriten dieses Albums. Haben jetzt, glaube ich, knapp 20 Minuten drüber gesprochen.
Gab's Favoriten? Achso, ja.
Was sind eure Favoriten? Gebt doch mal was an.
Christoph, mein älterer Sohn, möchtest du den Vortritt? Ja, ich könnte mir denken,
was er nimmt.
Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet. Save Yourself ist für mich eine kraftvolle Powerballade, die ich ganz gerne mochte. Hat mich an Lied Nummer 6, All the Pretty Girls, erinnert. Nur ein bisschen kraftvoller und ein bisschen stärker. Hat mich auch wieder an City and Color erinnert, die ich auch sehr gerne mag. Und ja, war ein schönes, kraftvolles Lied, bisschen ruhiger, hatte für mich eine höhere Authentizität als vieles auf dem Album. Deswegen Save Yourself, meine Playlist-Auswahl.
Wir bleiben traditionell so, dass der Vorschlagende die letzte Wahl hat und daher dränge ich mich jetzt dazwischen.
Das ist vollkommen in Ordnung.
No good. Ich war so begeistert von dem ersten Song und das war dann auch tatsächlich das, was es verdient hat.
Gut, dann bleibt für mich noch der bekannteste Song meiner Meinung nach, beziehungsweise den ich am meisten kannte und auch mit der Band verbunden habe, nämlich Way Down We Go, kommt von mir auf die Playlist und damit haben wir die Playlist wieder ein Stückchen mehr gefüllt. Ich würde vorschlagen, wir gehen in eine kurze Pause und dann kommen wir gleich mit dem nächsten Album dieser Folge zurück. Bis gleich.
Mit über 170 Millionen verkauften Tonträgern gehört die nächste Künstlerin zu den erfolgreichst verkaufenden Künstlern und Künstlerinnen aller Zeiten. Im Wikipedia-Eintrag zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern ist sie damit in einer Gruppe oder in einem Abschnitt im Artikel mit Phil Collins, U2, ABBA und Metallica. Die Rede ist von Taylor Swift, die letztes Jahr muss man mittlerweile sagen, mit Folklore und Evermore ein Duo.
Ja.
Eine Duette. Also, zwei
Alben, also ein Drittel von einer Trilogie. Ah, ne, die.
Zwei Drittel.
Trilogie.
Nee, auch nicht. Also, sie hat auf jeden Fall zwei Alben veröffentlicht. Und wir sprechen heute über das zweite davon, über Evermore, was ziemlich zum Ende des Jahres 2020 rauskam. Ist das neunte Studioalbum damit von Taylor Swift und ja, wie viele von diesen neuen Alben sind in Deutschland in den Albumcharts auf Platz 1 gewesen? Das ist meine Quizfrage an euch.
Alle.
Aber?
90,3%.
In der Tat kein einziges. Taylor Swift war in Deutschland noch nie auf Platz 1 auf den Albumcharts, was finde ich irgendwie richtig kurios ist, weil die ja wirklich schon ganz große Künstlerin auch ist. Okay. In den USA waren 8 von den 9 Alben auf Platz 1 und in UK 6 von den 9 auf Platz 1. Das ist zeigt auf jeden Fall, dass da der Musikgeschmack zwischen Deutschland und den englischsprachigen Ländern doch ein ganz gutes Stück variiert. Vielleicht als Einleitung und übergeordnete Frage, die Frage, was wusstet ihr über Taylor Swift? Wie war eure Meinung vor Hören des Albums und wie hat vielleicht das Hören des Albums diese Meinung geändert?
Ja, also ich kannte sie von so dem, okay, die Radiolieder halt irgendwie, so dieses, ich weiß nicht, Shake It Off oder so, hier war ja, glaube ich, von ihr. Und da gab es ja ganz viele Hits, die sie, glaube ich, hatte, die im Radio immer liefen oder überall im Fernsehen. Man ist ja irgendwie nicht an ihr vorbeigekommen, glaube ich, so was mitzubekommen. Und dementsprechend waren meine Erwartungen, also ich habe das als sehr generischen Radio-Pop erwartet. Auch wenn ich weiß, dass sie auch in den USA als Country-Sängerin ja, glaube ich, bekannt ist oder bekannt war auf jeden Fall. War meine Erwartung so alles sehr generisch und eigentlich, dass ich es nicht so gut fand. Muss aber sagen, insgesamt fand ich es dann doch erstaunlich gut, das Album.
Art 1. Den Namen Taylor Swift habe ich schon ganz oft gehört. Ich habe mir aber was komplett anderes drunter vorgestellt.
Hast du gedacht, das ist ein Mann?
Na, Art 2, wie man so schön sagt, dass der Sebastian ab und zu in seinem Leben einen Tiefpunkt hat, wo er sehr,
was heißt denn da Tiefpunkt?
Zurückhaltende Musik hört, habe ich ja wahrgenommen. Aber Christoph, dass du das jetzt auch anfängst, das hat mich doch ein bisschen runtergezogen. Ich fand es auch wieder so, sehr schwermütige, wenig gut zu hörende Musik.
Ja, wie so oft in der Kategorie Neuerscheinung hat man schon ein paar Mal die Situation, hat auch der Auswählende des Albums das Album vorher noch nicht gehört. So ging es auch mir. Ich wusste, dass
ich bin beruhigt, Christoph,
beteiligt war. Bon Iver beteiligt war und hatte ganz gute Kritiken wahrgenommen. Taylor Swift hat aber irgendwie immer gute Kritiken. Und war dann selber auch gar nicht so ein großer Fan von dem Album. Waren erstaunlich viele gute Songs dann am Ende dabei. Also wenn es dann an die Playlist geht, ist dann doch einiges mit dabei. Aber so beim Durchhören hat es mich irgendwie nicht so richtig überzeugend, nicht so richtig gekickt. Also was halt bei den Alben auch dazukommt, was uns dann vielleicht auch so ein bisschen entgeht, ist so ein bisschen dieses Mysterium, was da im Hintergrund sich noch rankt und wankt um Taylor Swift auch. Das Album und auch das vorherige Album Folklore haben so ein bisschen auch so eine Diskussion oder Spekulation ausgelöst. Da geht es dann auch schon so ein bisschen in diese Richtung Klatsch und Tratsch, ob sie verheiratet sein könnte, was für versteckte Botschaften auf dem Album sein könnten, wie sich das stilistisch auch an andere Dinge irgendwie anlehnt. Alben, die aufgenommen wurden in totaler Isolation, in der Einsamkeit, jemand, der in eine Hütte im Wald geflüchtet ist und da 6 Monate keinen anderen Menschen gesehen hat, in der Zeit musikalisch ein Album geschrieben hat. Und da soll das so ein bisschen dran angelehnt sein.
Viel Mystik und viel, boah. Ja. Ja. Also ich habe das auch gelesen und ja, dann gehe ich aus alle Social-Media-Kanäle raus. Aber ich glaube, das hilft dann auch. Die Anzahl der Platte, die du genannt hast, war ja aus 2015. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was dazugekommen. Die sind einfach satt, glaube ich. Und dann müssen sie irgendwie probieren, anders auf sich aufmerksam zu machen. Also nicht, dass die Musik schlecht ist, bitte nicht falsch verstehen. Aber mir ging es so ein bisschen wie bei euch bei La Brass Banda. 3-4 Dinge kann man hören, aber dann ist es echt gut. Und ich habe 3 oder 4 Anläufe gebraucht, um das komplett durchzuhören. Ich finde diese ganze Streicherarrangements und so, das ist so dick aufgetragen und hat mit der ursprünglichen Musik, wie ich sie verstehe, nicht wirklich viel zu tun. Also zwischendurch immer mal gerne und um Gottes Willen keine schlechte Musik, aber hat zu viel Make-up.
Ich finde es auch, also insgesamt als ganzes Album irgendwie wieder, wie ihr schon gesagt habt, schwer zu hören. Aber ich finde wirklich, die einzelnen Lieder finde ich dann einzeln genommen teilweise wirklich hervorragend gut. Auch weil du jetzt gesagt hast, Papa, dass es zu, er zeigt mir gerade gewisse Zeichen.
Den Scheibenwischer.
Dass es überladen wäre. Ich fand auch jetzt zum Beispiel, um jetzt mal direkt in ein Lied einzusteigen, Lied 2, Champagne Problems, finde ich so extrem reduziert musikalisch irgendwie. Da gibt es nur die einfache Klavierbegleitung, vielleicht noch ein paar Synthesizer-Klänge im Hintergrund, um so eine Atmosphäre zu schaffen. Aber das hat mir zum Beispiel extrem gut gefallen. So.
Ja, die Kombination Klavier und Stimme sind gut, sind eine Einheit. Also das ist sehr positiv hervorzuheben. Aber am Schluss war es so ein seltsames E-Piano-Geklimper. Also die ganze Zeit wirklich ein Flügel. Meinst du?
Bitte? So, das am Ende, wo so im Hintergrund so aufsteigend
ist. Ja, also boah, irgendwie, das Klavier war ja die ganze Zeit richtig gut und war auch mit Sicherheit kein generisches Instrument, aber an der Stelle habe ich das nicht verstanden. Und hier ist der Country-Einfluss, aber klar im Vordergrund.
Ja, mich hat auch ein bisschen an Lord erinnert, die neuseeländische Sängerin, die wir ja schon mal früher im Podcast hatten.
Lordi.
Ja, genau, Lordi. Wie man liebevoll sagt.
Finde ich extrem.
Warum hast du eben so gelacht?
Lustig, weil ich bei Lied Nummer 3 habe ich da stehen, erinnert mich etwas an Lordi.
An ja, Lord. Nee, Lord habe ich auch wieder aufgeschrieben bei Lied 3.
Weil da war es aber an dieses Green Light von Lord, glaube ich, dieses, weil so ein bisschen dieses Peppige mit drin hatte. Das hat mich da extrem dran erinnert. Und wo wir jetzt
versprüht
schon bei.
Auch so eine Aufbruchsstimmung.
Genau, wo wir bei, Entschuldigung, dass ich da was von drüber bügel, aber bei Vergleichen zu Künstlern, die wir hier jetzt schon drin hatten, Lied Nummer 4 erinnert mich von der Gitarre und auch so vom gesamten Vibe her sehr an Julian Baker, die wir ja auch schon hatten und die ihr beide ja sehr, sehr gemocht habt.
Kommt gleich noch, wie heißt die?
Aber ich habe da stehen, finde ich wunderschön, das Lied.
Ob die sich ab und zu treffen, die drei.
Also das Lied hatte für mich so ein bisschen was von so einem Hochzeitssong in einer Fernsehserie. Also wenn man irgendwie so sieht, wie so 2 Figuren aus einer Serie
heiraten. Nummer 4?
Ja. Okay. Könnte ich mir vorstellen, dass das im Hintergrund läuft.
Das ist der erste Titel mit Fluch drin. Wegen Hochzeit. Nur so.
Fluch?
Explicit. Und gerade mal kurz zurück zu Nummer 3, Gold Rush. Also da ist eine Textzeile übersetzt. Bei deiner Partys rufe ich dich wegen deiner konträren Scheiße an. Ich war entsetzt. War auch explizit gekennzeichnet.
Zum Glück.
Aber orchestral unterlegt, von daher alles gut.
Moment, wo habe ich das aufgeschrieben? Irgendein Lied, genau, Lied 3 hat auch ein sehr abruptes Ende. Papa, gefällt dir das dann besser als so Outros, die so langsam
ausfaden? Danke, dass du mich darauf ansprichst. Outros sind absolut nicht mein Fall. Aber dazu kommen wir später nochmal kurz. Also nicht bei deiner Scheibe.
Ich finde, wir müssen auf jeden Fall hier in der großen Runde über das Lied Nummer 9 und über den Gastauftritt von The National sprechen. Mhm. Wie überragend ist, bitteschön, dieser Matt Berninger, der da Leadsänger bei The National ist, mit dem ich ein sehr, sehr inniges Erlebnis hatte. Christoph wird sich erinnern, bei Mayfield Derby damals hat The National gespielt, wir standen irgendwo im vorderen Drittel, würde ich mal sagen.
Ja.
Und dann habe ich gerade irgendwie gefilmt, weil er ins Publikum gelaufen ist und er kommt auf mich zu, sieht, dass ich filme, schnappt sich das Handy, dreht sich rum, filmt uns beide. Dieser verschwitzte Typ im Arm, der war aber gerade in so einer Stimmung, dass ich wirklich Angst hatte, dass er das Handy einfach zerschmettert und irgendwie wegwirft oder so. Und da, man sieht mich nur, wie ich da so auf diesem Video lache und so. Habe ich, glaube ich, auch auf Instagram. Kann ich gleich auch nochmal irgendwie als Begleitung hier
das wusste ich gar nicht, ne?
Zuposten. Also wirklich.
Okay, aber ich fand es eine willkommene Abwechslung. Also seine Stimme hat das Ganze mal auf eine andere Ebene gebracht. Also fand ich gut.
Ja, und ich denke, The National werden wir bestimmt auch nochmal hier irgendwann besprechen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwann mal kommt. Und einfach, man hört auch insgesamt an dem Album, finde ich, an ein, zwei Stellen, dass sie da mitgewirkt haben im Hintergrund als Produzenten oder eben, dass die da ein bisschen Einfluss hatten. Weil es einfach sehr, sehr schöne Band ist. Diese Kombination aus den beiden Stimmen finde ich auch sehr, ja, dieses, eine schöne Abwechslung, wie du gesagt hast, ja. Mhm.
Wo wir gerade bei den Gastauftritten sind, wir haben noch zwei weitere Gastauftritte auf dem Album oder Heim. Features. Einmal Heim bei Nobody No Crime und dann nochmal Bon Iver bei Evermore.
Bitte,
wirklich?
Kollege. Aussprache ist I am.
Okay, war mir gar nicht bewusst.
Ja, bei Wikipedia gesehen.
Bei Aussprache Nobody No Crime habe ich erst da gedacht, dass es vielleicht so eine Coverversion von No Woman No Cry ist oder so.
Ja, da habe ich...
No genau, Nobody No Crime. Ja, 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 ja.
Okay.
Nobody don't cry.
Ja, wie hat's euch gefallen?
Wir singen unseren eigenen Style. Also.
Sehr country-mäßig, etwas poppiger am Ende. Ich weiß es nicht, Heim kannte ich jetzt nicht irgendwie und habe jetzt auch nicht so wirklich den Einfluss von denen gehört irgendwie.
Nee, nicht wirklich. Nee. Country habe ich mal hingeschrieben. Auch hier keine Überraschung zu hören, aber wenigstens Rhythmus ohne Schlaf. Also... Das war nicht ganz so Puls auf 350 Schläge runter, sondern das ging noch bei knapp über 60.
Ja, hat mich überrascht, Sebi, dass du die gar nicht kanntest, I Am, weil das ist so auch eine der gefeierten...
Ich kann nicht ja alles erzählen, ne? Ihr glaubt das
Girl echt. Groups. Ja, heißt die letzte.
Großer Fan.
Du Affe, Mann.
Naja, schaut's mal nach.
Naja, weil der Papa ist immer so gut vorbereitet, da kann man sich schon vorstellen, dass er sich extra Videos anguckt, wo die sich vorstellen.
Nein, oder
so.
Stimmt. Also steht wirklich da Aussprache HI-EM.
Auch das hätten wir jetzt wieder geglaubt, dass er das nicht rausgefunden hat. Nochmal zurück zum Thema Girl.
Also ihr merkt, man muss seine Kinder so erziehen, dass er einem fast alles glaubt.
Familienalbum, der Erziehungspodcast.
So, haben wir eine Sonderfolge
gemacht. Bin ich großer Girl-Group-Fan oder was? Weil du da jetzt kommst, eine der größten, du wunderst dich, dass ich die nicht kenne, weil die sind eine der größten Girlgroups. So.
Nee, Sebastian, du magst doch nur Lou Pacadou oder wie
die. Nee, die No Angels war genau mein Ding, Preluders, auch voll mein Ding, immer eingeschlagen.
Liebe Grüße an Queensberry.
Genau, Queensberry.
Ja, aber wie soll die ganze Namen parat haben, meine
Jungs. Monroe, also, gab es auch noch.
Stichwort Nu Pagadit, der Markus Grimm, der eine von Nu Pagadit, der hat auch schon mal ein paar Posts von uns geliked auf Instagram. Also könnte sein, dass hier einer von Nu Pagadit sogar zuhört.
Wir haben nichts
Negatives. Also lieber an der Stelle auf jeden Fall.
Ja, aber warum ich jetzt...
Wir machen auch gerne ein Interview. Also.
Ja, warum ich so verwundert war, Sebi, dass du es nicht kanntest, weil die auch so eine Festivalband halt sind. Also die spielen relativ hohe Slots auch mittlerweile auf so Festivals. Die sind so Co-Headliner beim Southside-Niveau. Mhm.
Echt? Krass. Nee, ja. Also sind mir noch gar nicht entgegengekommen, sag ich mal.
Ja, aber jetzt haben wir ja mit denen, also wir haben über die gesprochen, die mit beigetragen haben. Was ist mit Markus Mumford & Sons bei Cowboy Like Me? Ja, das wisst ihr wieder nicht, ne? Das habt ihr wieder nicht mitbekommen.
Schön, aber auch wieder gleich.
Beim Titel 11 war der tatsächlich dabei, ne?
Okay, Markus. Als Produzent als oder als
Cowboy.
Backing Vocals.
Okay. Nee, Markus war mir jetzt nicht bekannt. Aber Bon Iver haben wir eben ja schon mal erwähnt bei Kaleo, weil er aus Island kommt. Und hier singt er auch wieder mit. Und da nimmt das Lied, finde ich, mit dem Einsatz von ihm nochmal so ein Stück weit Fahrt auf irgendwie. Und dann kommt halt eben so dieses ganz typische Bon Iver-Feeling auch auf nochmal in dem Lied.
Ja, wirkt sehr verkopft irgendwie. Also so experimentell auf eine Art, hat was, ja, was Verkopftes auch einfach, aber hat ja auch was Interessantes, ein bisschen mehr Dynamik auch wieder drin, auffälliges Lied dann im Gesamtrahmen des Albums. Ja.
Thema experimentell, Lied 14, da war mir die Musik viel zu experimentell und zu so abgehackt irgendwie, also fand ich wenig musikalisch auch insgesamt so das Lied.
Ah, das fand ich ganz geil wieder, weil da so ein Industrial-Elektro-Element hatte, wo ich dann auch mal wieder die Nine Inch Nails anführen kann, auch wenn es musikalisch so weit weg ist von den Nine Inch Nails.
Wann hast du die Überraschung?
heute tatsächlich.
Na dann haben wir ja vielleicht.
Aber es sind nicht die Nine Inch Nails, so viel kann ich sagen. Na dann.
Die Überraschung hast du?
Ich dachte.
Klären wir später. Lied Nummer 13 ist ja auch nochmal ein Gastauftritt, mehr oder weniger, wenn man es so bezeichnen kann. Nämlich Marjorie Finlay, nämlich die Oma von Taylor Swift, ist da ja drauf zu hören. Die,
ich glaube, man sagt Marjorie und nicht Marjorie.
Ich glaube schon, dass man Marjorie Finlay sagt. und die war ja Opernsängerin und die hört man da auch im Hintergrund irgendwann gegen Ende vom Lied. Fand ich ganz schön, dass man da so
diese liebe Grüße.
Aufnahmen dann auch mitgemacht hat. Gott hab sie selig. Ja. Will noch jemand was sagen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben genug vieles besprochen. Wir waren, glaube ich, alle drei nicht die größten Fans, deswegen wollen wir da jetzt auch nicht zu viel
erzählen. Ja, nicht Fans ist, also auch da wieder ein gutes Wille. Also es gibt dazwischen schöne, nur alles am Stück zu hören, das ist halt schwierig.
Ja,
ich muss mal meinen Freund. Und zu jedem, was zu sagen, da fällt mir es dann schwer. Also wenn ich nicht richtig in der Musik drin bin, dann kann ich nicht viel beitragen. Dann gucke ich halt irgendwo, dass ich im Web was dazu finde und dann kann man was sagen, aber anscheinend fällt es mir dann
nicht. Im Cyberspace. Schwer.
Ja, das, dieses www.
Cool. Punkt. Ich will Punkt einen Favoriten aus, damit ihn mir keiner klauen kann. Lied Nummer 2, Champagne Problems.
Kein Problem. Willow?
Okay, Willow? Also du willst heute immer die ersten Lieder des Albums.
Mhm. Nee, das hat gemerkt. Mir ein Stück Fall, ich kann da auch nichts dazu.
Ich erkenne da ein Konzept.
Ja, also ich bin nochmal so was Allgemeineres. Ich muss meinen Freund Norbert mal noch fragen, wie er das Album fand. Der ist nämlich ein bekennender Taylor Swift-Fan gewesen immer. Mal, aber die beiden Alben, dabei? Ich weiß nicht, ob er heute Abend dazu kommt. Wenn ja, frage ich ihn auf jeden Fall mal.
Reichen wir das noch nach, weil die Folge erscheint nach dem Treffen.
Ja, okay, bin ich mal gespannt. Ein digitales Treffen natürlich, so viel Anstand haben wir im Moment.
Aber hallo.
Mein Playlist-Pick ist Coney Island featuring The National, ein sehr tolles schön. Lied, spiegelt auch irgendwie dieses Gefühl wieder, was man hat, wenn man an Coney Island irgendwie im Winter denkt, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, es hat sowas Verlassenes, Düsteres und ja, deswegen kommt es für mich auf die Playlist.
Ja, gut. Ende. Machen wir eine kurze Pause, ne?
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir schreiben den 2. Juli im Jahr 1981 und herauskam die Scheibe 4 von Foreigner. Foreigner ist eine 1976 in New York gegründete Hardrock-Band, wobei die irgendwann in der ersten 3-4 Jahre ihren Hard verloren haben und dann eigentlich eher in die Rock-Richtung tendiert haben. Aber begonnen als wirkliche Hardrock-Band, wobei man dazu sagen muss, dass Ende der 70er Jahre Hardrock doch anders definiert war, wie er heute in seiner Ausprägung dran zu hören ist. Die Scheibe 4 ist die vierte LP von Foreigner, Juli 81 erschienen. Und darauf sind die größten Hits von Foreigner. War halt eine Scheibe, die zu meiner Zeit, wo ich jung war, tatsächlich uns alle begeistert hat und viele Erinnerungen natürlich dran stecke. Foreigner selbst wird als Adult-Orientated Rock AOR bezeichnet. Gibt es auch andere Gruppen, die in die Richtung gegangen sind. Und es ist alte Musik. Foreigner selbst hat dann viele, viele Veränderungen in der Zusammensetzung und von der Originalzusammensetzung aus dem Jahr 81, wo vier oder vor erschienen ist, war zwischenzeitlich gar niemand mehr dabei. Und sie sind dann aber tatsächlich 2014, meine ich, erst einmal wieder zusammengekommen, haben dann auch nochmal Live-Auftritte gespielt. Aber mittlerweile ist auch der eine oder andere schon verstorben. Die Besetzung damals war Lou Cramm, Leadgesang und Percussions, Mick Jones, Rick Wills und Dennis Elliott. Das waren die Fremden damals. Und wie ging es euch mit dieser alten Scheibe?
Ja, ich muss sagen, ich war ziemlich begeistert. Also wirklich von vorne bis hinten, für mich eine coole Zeitkapsel, die einen zurück in die 80er, also mehr als 10 Jahre vor meiner Geburt, zurückversetzt hat. Also so stelle ich mir das vor, dass das irgendwie das Lebensgefühl widerspiegelt. Hat sich für mich im Spannungsfeld von Aerosmith bis Michael Jackson Anleihen gehabt und bewegt und hat mir deswegen aufgrund der extremen Dynamik und der Vielseitigkeit, die das Album hatte, wirklich richtig begeistert und war mein absolutes, mit ganz großem Abstand, Lieblingsalbum diese Woche.
Ich fand es auch gut, aber nicht so überragend. jetzt, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, das ist eben so dieses 80er-Rock-Ding ist nicht so meins. Ja, es ist halt immer
ja,
so,
das ist ja.
Es klingt alles auch irgendwie immer so ähnlich. Es ist immer irgendwie auch so, so Synthesizer-mäßig für irgendwas dabei, so
ein
Gefühl. Ja. Und halt, es ist immer so dieses, und ich kann die auch nicht aus, ich habe ja das letzte Mal gesagt, ist von denen nicht auch Final Countdown, weil Europe oder so klingen wahrscheinlich genauso, oder?
Na, nicht genauso, aber
alles
ich weiß,
ähnlich,
was du meinst.
So, dieses, ja, es ist halt immer dieses, die Gitarren klingen gleich, der Gesang ist immer so, und dann kommt immer noch irgendwo dieser Synthesizer, weil der halt in den 80ern gerade erfunden wurde oder sowas.
Ja. Die haben auch alle wieder bohlenartige Haare.
Im Detail hört man natürlich schon Unterschiede, ganz klar, aber ich weiß, was du meinst. Also das ist alles so eine Richtung, ein Brei.
Ja.
Man muss da schon sehr genau, glaube ich, in der Zeit auch gewesen sein, um,
ja, klar, das
um die Dinge unterscheiden
kommt,
zu können.
Ja, glaube ich, auch nochmal mit dran. Und was ich da gemerkt habe, bei Lied Nummer 5, Luan, da hast du auf jeden Fall Gitarrenspiel irgendwie adaptiert davon. Da kommt im Hintergrund, spielt die Gitarre so diesen Rhythmus und du spielst, wenn du Gitarre spielst, kommt immer irgendwie manchmal so ein Part, wo ähnlich klingt wie das.
Das muss man jetzt echt nochmal anhören.
Ja.
Das wär ja genial, wenn das mein so vermurkstes Gitarrespiel irgendwie
diese,
so klingt wie irgendwas,
Rhythmik was im Hintergrund mit diesem so ein bisschen gemutet, dieses und das machst du auch immer.
Ja, vor allem steht da bei mir, könnte eine Minute kürzer sein, also jetzt verstehe ich. Und die zweite Bemerkung, sicher kein Hardrock. Also okay, dann ist schon mal klar, welche Musik ich mache.
Wenn wir aber gerade
also
schon mal bei
also
dem Lied sind.
Ich behaupte nicht, dass ich Musik mache.
Ja, aber musikalische Anklänge sind es doch schon, was du machst. Also das kann man wirklich schon sagen. Bei dem Lied Nummer 5, Luan, war für mich speziell im Refrain eine extreme ein extrem klares Bild, an was mich das erinnert oder wo ich mir das vorstellen kann. Das ist für mich zu 100% der Titelsong zu einer Sitcom über eine dunkelhaarige, großgewachsene Frau in ihren 30ern, die in San Francisco zwischen vielen Verehrern die große Liebe sucht.
Wie überragend ist es, dass ich bei Lied 3 geschrieben habe, zwischendurch klingt es wie Sitcom-Musik.
Okay.
Also
unter dem Aspekt habe ich noch nie gehört.
Zum Thema Hardrock auch.
Okay.
Ja, aber es ist halt alles so dieses, gerade so diese die Strophen teilweise, Schrubbel, die dann so, ja irgendwie, ich weiß nicht, so dieses Sitcom-artige, so, ich weiß auch nicht, wie man das beschreiben kann. Das ist ganz schwer, aber wir wissen, was gemeint ist damit so.
Aber ich glaube, das kommt auch nur, weil ihr, ich kann es nur wiederholen, nicht in der Zeit gelebt habt. Das halt, das, was ihr mit heutigen Sitcoms verbindet, das gab es damals ja noch gar nicht. Also von daher kann es nicht in die Richtung gegangen sein, sondern ihr nehmt das jetzt und sagt, okay, das passt darauf ganz gut. So Titel wie Jukebox Hero, kanntet ihr die? Habt ihr schon mal gehört?
Entweder
Urgent kannte ich, Jukebox Hero nicht.
Echt? Okay. Jukebox Hero kanntest du nicht?
Nee.
Wow, dann, weil ich habe jetzt eigentlich auch gedacht, dass das garantiert auch in der SAP-Arena mal gelaufen ist oder läuft, irgendwie so in der Drittelpause. Oder kann aber auch sein, dass es so eins von den Liedern ist, was so eben bei Rockland oder so, wo man ab und zu mal hört, wenn man keine Lust auf das ganze Radio-Einheitsbrei, dann hört man sich den Rock-Einheitsbrei an. Aber das hat mir auf jeden Fall was gesagt. Dann Unurgent natürlich auch. Und ich weiß nicht, ob Luann, ob mir das auch irgendwie bekannt vorkam. Nee, Moment, bei was anderem. Bei Waiting for a Girl Like You.
Ja, genau.
Den Refrain kennt man auch irgendwo her.
I'll be waiting. Aber ja, ich weiß nicht, also, woher. Das sind so die drei Dinge, die auch bei mir im Kopf absolut verdrahtet sind und sich festgezurrt habe. Jukebox Hero, das ist dieser Aufbau. Das ist einfach, das hast du sofort Wiedererkennungswert und das vergisst man auch nicht. Das Ende ist ein bisschen Scorpions-like. Also wenn man da nochmal reinhört bei Jukebox Hero, das geht so ein bisschen in die Richtung von Scorpions. Bei Break It Up, der nächste Titel, da ist ein bisschen, also beim Pre-Chorus, so ein bisschen YMCA-Style drin. Das ist, glaube ich, erwähnenswert. Ist aber typischer 80er-Sound auch, ne? Also das. Und insgesamt, was mir noch nie so richtig aufgefallen ist, diese furchtbar schreckliche Outros und Outfading. Also das war mir gar nicht so bewusst, dass da nahezu jeder Titel also nicht irgendwo ein Ende findet, sondern einfach immer so millimeterweise leiser wird. Die aber immer weiter schrubbeln. Also fand ich ja furchtbar.
Kein Ende gefunden scheinbar.
Ja, es hat an vielen Stellen hat es auch so eine extreme Dramatik und gerade auch bei Break It Up auch was Musicalhaftes teilweise. Also man könnte sich auch sehr gut ein Musical über Foreigner vorstellen, wo die eigenen Songs einfach unverändert als Musical-Nummern genommen werden auf der Bühne.
Lied Nummer 7, wo wir bei der SAP-Arena waren, I'm Gonna Win, kann ich mir gut auch als so Motivationslied irgendwie in der Kabine, jetzt nicht unmittelbar vorm Spiel vielleicht, sondern so in der Vorbereitungsphase, wo so ein bisschen so einen Motivationsschub geben kann.
I'm Gonna Win habe ich mal notiert, das ist so ein progressiver Rockstyle à la Saga und Asia. Sind Bands, die ihr wahrscheinlich nicht kennt, aber der eine oder andere kann was mit anfangen. Also so ein bisschen monumental aufgebaut.
Ja, das Bild, was ich vor Augen hatte, war also auch sehr ein Classic-Rock-Element, was ich da auch rausgehört hatte. Und ich hatte bei I'm Gonna Win immer vor Augen, wie so jemand in einer städtischen Umgebung im Regen in eine enge Gasse läuft, wo so Mülltonnen an der Seite stehen, um da irgendwie dann so wie so eine Messerstecherei, so einen Gangkrieg zu so West Side Story-artig zu durchleben.
Keine Ahnung, überlegt, das war die Assoziation. Videos zu produzieren.
Ja, ich hatte auch
eine Assoziation.
Ja, ich hatte auch noch eine Assoziation, die ich nochmal anbringen wollte. Wir haben zwar schon über das Song gesprochen. Jukebox Hero hat für mich irgendwie so das Titellied zu einer Figur aus einer Netflix-Serie. Ich dachte, vielleicht hat der Seppi auch die Assoziation gehabt, weil bei ihm weiß ich, dass er die Serie gesehen hat. Papa, bei dir weiß es gar nicht. Stranger Things. Für mich klang Jukebox Hero irgendwie wie der Titelsong zu Billy, dem Bösewicht, diesem langhaarigen Typ, dem Bruder von Max. Und das hat irgendwie, hat es für mich wie als, der tritt auf und dann kommt dieses Lied, das kann ich mir auch irgendwie voll gut vorstellen.
Ja, wie er so im Schwimmbad irgendwie rumläuft und dann schauen ihn die alten Frauen an und so. Ja.
Waiting for a Girl Like You, das habt ihr ja so mal kurz erwähnt, das war so eine typische 80er Klassenparty-Stehblues-Nummer. Also wenn die irgendwie nur ansatzweise zu hören, war es wieder losgespürtet und hat sich das Mädel geschnappt, auf das er gestanden hat, um da mal eng für 3 Minuten 38 irgendwo in Kontakt zu sein. Ich natürlich nicht. Zwischendrin klingt das ein bisschen nach Alan Parsons. Also Alan Parsons habt ihr jetzt auch schon gehört. Da ist so ein bisschen
die Richtung drin. Aber das ist auch wieder so, und das klingt doch alles gleich. So. Alles finde ich.
Aber da muss ich jetzt mit leben. So, ne? Das ist so ja, bei Urgent kann ich mich gut erinnern, dass wir das benutzt haben, um alte Lautsprecherboxen die Bassmembrane platzen zu lassen. Also, das war so ein Sport von uns. Und Urgent hat sich da sehr gut geeignet, weil das so eine große Dynamik hat und zwischendrin dann, wenn man die Anlage voll aufgedreht hat, tatsächlich die Bassmembrane dann auch rausgerissen hat.
Ich habe hier bei dieser...
Also sind so seltsame Erinnerungen.
Ne? Bei dem Album wieder was gemacht, wo ich nur empfehlen kann, es nicht zu tun, nämlich bei Lied Nummer 10, Don't Let Go, habe ich geschrieben, rotziges Intro, dann typischer 80er Bass und dann habe ich aufgeschrieben, böp, 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 böp. Ich wollte den Rhythmus mir wieder in den Kopf rufen, aber ich...
Es geht mir aber manchmal so, dass ich mir das
irgendwie notieren
will. Aber ich wette mit dir, wenn du es jetzt hörst, weißt du, was
man ja, sagen wollte. Also siehst du, dieser typische 80er-Bass auch wieder, wo in ganz vielen Liedern immer wiederkehrend ist, so der Sound von dem Bass, dann auch so die Rhythmik, wie der gespielt wird. Das wollte ich damit so zeigen. Aber insgesamt natürlich ein gutes Album, gut hörbar, aber insgesamt auch wieder ähnlich wie bei Taylor Swift, als Gesamtes vielleicht schwierig da das durchzuhören oder man bräuchte halt zwischendurch mal irgendwie was anderes, damit man so das besser
Frage wertschätzen kann. Frage an dich als Gitarrist, wie fandst du die Gitarre-Parts, die Soli?
Ja, das ist natürlich immer schön, wenn so Gitarren-Soli irgendwie eingebaut werden. Und
aber ich habe das Gefühl, du sagst, das ist total einfache und nicht wirklich komplexe.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Das ist, ist bestimmt auch sehr komplex und so oder auch sehr, sehr schwierig zu spielen. Die haben sich bestimmt auch viel Gedanken gemacht, aber es ist einfach so zu wenig abwechslungsreich irgendwie so innerhalb vom Album so.
Okay, aber liegt vielleicht an der Zeit, weil und das ist vielleicht auch das, was ihr so wahrnehmt, dass das alles gleich klingt. Ich glaube, damals hat man auch in der Songkonstruktion vielleicht gar nicht so die komplexe Aufbau gehabt, wie man so heute vielleicht dann doch nicht.
Sehr guter Punkt, also, zum Beispiel bei, zu wenig Theoretiker. Bei Girl on the Moon habe ich nämlich aufgeschrieben, dass die Gitarre im Hintergrund, die spielt so einen Rhythmus, wo immer wieder laut zu hören ist irgendwie. Und dadurch, dass die das fast das ganze Lied durchgängig macht, es gibt immer mal so zwei, drei Stellen, wo sie dann was anderes spielt, aber die spielt immer wieder diesen gleichen Rhythmus. Und der ist mir irgendwann zu penetrant geworden, dass ich das sogar extra aufgeschrieben habe, weil mich das irgendwann genervt hat, dass die Gitarre da so aggressiv irgendwie zu hören war. Und wenn man das dann einmal hört, dann kann man auch nicht mehr weghören. So.
Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie mit dem gleich kommt. Mich hat das so ein bisschen an Dire Straits erinnert. Also...
Also ich habe das irgendwie als so einen sphärischen Klangteppich wahrgenommen. Dire Straits ist jetzt ein Vergleich, den ich nicht so richtig einordnen kann. Ich weiß nicht,
Seppi. Wer ist Dire Straits?
Ja, nee, gehört habe ich das schon, aber ich habe da jetzt keinen direkten Sound irgendwie vor Augen. Mhm. An was mich aber auch extrem erinnert hat, Girl on the Moon, an den größten Hit von Foreigner, an I Wanna Know What Love Is.
Ja.
Hat eine ähnliche Rhythmik, einen ähnlichen Sound, finde ich, und hat mich da sehr, sehr dran erinnert und war auch irgendwie schön dann an der Stelle so was Vertrautes
auch da. Tatsächlich einer der wenigen, der auf einer anderen Scheibe erschienen ist. Das finde ich schon mal. Ansonsten sind die alle auf vor drin. Ne? Was habe ich jetzt wieder gesagt? Ihr lacht gerade wieder.
Alles gut, da reden wir nicht. Gehen wir drüber weg.
Habe ich jetzt wieder irgendwas Falsches?
Nein.
Ja, gut. Bei mir ist die Zunge immer schneller wie der Kopf, also von daher. Sorry. Ja. Okay. Okay, kommen wir zu der Favorite, damit wir es beenden können damit.
Ja, mein Favorit ist der
Favoriten.
Ist der
mein Favorit Sebastian Aufwachen.
Ich bin auch da.
Ich war eben kurz am Telefon, weil eine Frau aus Ampfing angerufen hat. Ich hoffe, dass sie den erreicht hat, wen auch immer sie erreichen wollte. Das war eine alte Frau. Jetzt hatte ich die Chance, den Enkeltrick zu machen wahrscheinlich. Hätte ich gesagt, zu wem wollten sie denn? Sie hätte gesagt, zu Matthias hätte ich mich kurz als Matthias ausgeben können. Naja.
Mir sonst,
La Profonda, Christoph.
Was ist? Urgent ist mein Favorit. Urgent. Ich lieb's.
Schön.
Okay. Geiler Autofahrersong. Dann schön, schnell, laut, Autofahren.
Dann mache ich einfach weiter mit dem nächsten bekannten Song, nämlich mit Jukebox Hero. Kein Autofahrersong.
Dann nehme ich Waiting for a Girl Like You, um den Stehblues vielleicht nochmal
zurückzubringen.
In Erinnerung zu rufen, obwohl ich ja damit nichts zu tun hatte.
Sven, wir fragen Mama mal.
So, und jetzt kommen wir natürlich zu einer schwierigen Geschichte. Da ich wieder nicht richtig gelesen, nicht richtig aufgepasst habe, habe ich für die Hausaufgabe nach einer Überraschung gesucht. Was aber gar nicht mein Job war. Und insoweit habe ich jetzt einfach, ohne da eine Ahnung zu haben, ob das die richtige Entscheidung ist, von derselben Band einfach eine neue Erscheinung jetzt gesucht. Ich hoffe, dass das funktioniert.
Ich habe es gerade gerafft.
Was?
Ich habe gerade, du hast von Foreigner eine Neuerscheinung gesucht, aber jetzt habe ich gerafft, dass du von der gleichen Band, die du für die Überraschung hattest.
Ich hatte eine Band rausgesucht, die 2019 eine Scheibe rausgebracht hat, die bemerkenswert ist aus meiner Wahrnehmung, aber da ich ja die Neuerscheinung raussuchen muss, dann brauche ich ja zumindest einen 2020er Neuerscheinungstitel. Also 21 habe ich jetzt nicht geschafft, also von daher seht mir es bitte nach, ich habe einfach gepennt. Ihr hört für mich und ich höre für mich auch Die Stray Cats mit Jersey Blues, das ist ein Live-Mitschnitt aus einer Aufnahme 1992. Ist also eine Neuerscheinung, ist ein Oldie und ist eine Überraschung. Also von daher, lasst euch überraschen mit der Neuerscheinung.
Albumcover sieht schon mal interessant aus. Da steht einer mit einem großen Kontrabass. Nee.
Ah, cool. Du auch,
spannend. Nicht, Christoph? Nee, noch nie gehört.
Ah, perfekt.
Ja, an dieser Stelle melde ich mich ganz kurz aus dem Schnittraum. Papa hat es angekündigt, einen Live-Mitschnitt aus 1992. Leider hat man es auf der Aufnahme auch gehört und er ist dann kurz nach der Aufnahme umgeschwungen auf das 2019 erschienene Album 40 von den Stray Cats. Deswegen hier zur Info, dieses Album werden wir dann für nächste Folge einplanen. Jetzt noch viel Spaß mit den letzten zwei Alben für die nächste Hausaufgabe. Dann würde ich behaupten, mache ich mal weiter. Wir hatten es vorhin bei Kaleo von, ich hatte die den Klassiker übrigens, bei Kaleo hatten wir es kurz von Hawaii, nämlich von der Zeugungsgeschichte eines der Bandmitglieder und auch vom Namen. Und ich habe mich für einen Künstler aus Hawaii entschieden, der 2005 mit einem Album in UK auf Platz 1 gelandet ist, in den USA auf Platz 2, in der Schweiz auf Platz 8, in Deutschland auf Platz 7 und in Österreich auf Platz 13. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein erfolgreicher Klassiker gewesen. Und ich nehme von Jack Johnson In Between Dreams.
Cool, bin ich gespannt. Ja, von mir geht es auch in
null, von daher völlige Überraschung.
Es geht in eine ganz andere Richtung. Es ist ein Künstler, den wir schon öfter hier erwähnt hatten, auch als Vergleiche. Und der Albumtitel, Seppi, wenn du es gleich weißt, verrat's Papa mal nicht, ist ein Wort aus der Region auch. Also hier ist schon Mundart ein Stück weit der Albumtitel. Das Wort steht im Duden für jetzt habe ich hier gerade die Seite verloren. Das ist natürlich sehr peinlich. Für Ärger, Gezank und Wirrwarr.
Sehr schön. Hatte ich auch schon öfter überlegt, den zu nehmen.
Ärger, Gezank und Wirrwarr. Welches regionale Wort könnte dir dafür einfallen, Papa?
Ich gebe dir einen Satz dazu. Mach doch nicht so ein
Mengenges.
Was? Das war's natürlich. Mengenges Batsch oder was? So ein
Ja, immer dann, wenn ihr sowas von mir wollt,
da gucke ich auf der Beine. Fängt mit Z an und reimt sich auf
Moris.
Zores. Ach, Zores.
Zores.
Zores, ja.
Da gibt es Zores. Und das Album Zores kommt von dem guten Drangsal, den wir ja auch schon ganz oft hier erwähnt hatten. Und ja, jetzt dürfen wir auch mal wirklich explizit über sein Album sprechen. Ist sein neuestes Album, glaube aus dem Jahr 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Dieses Jahr wird wieder was Neues kommen. Aber Zores hat ja auch die letzten zwei Jahre sehr, sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen. Habe das sehr oft und sehr gern gehört, mit eines der meistgehörten Alben der letzten Jahre. Und deswegen freue ich mich drauf, das mit euch zu besprechen.
Wir freuen uns. Null Vorstellungen, von daher, ja, gibt eine spannende Woche.
Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns wieder zurück in die Welt der Pandemie. Hoffen, dass wir bald wieder in einem Raum mit Wein der Folge aufnehmen können. Bis dahin, viel Spaß.
Wann müssen wir so Teilabfüllungen vornehmen? Dann.
Viel Spaß mit den bisher erschienenen Folgen, wollte ich sagen. Viel Spaß mit dem Interview mit Sperling, wer es noch nicht gehört hat, die letzte Folge. Auf jeden Fall nachholen, das Album anhören. Und bis denn.
Alles Liebe, mach's alles Gute und Power, ciao.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.